Ja, auch von meiner Seite ein gutes neues Jahr. Ich wünsche euch das. Das sagen wir ja oft so zum Anfang des Jahres. Was wünschen wir denn eigentlich einander? Kann ich euch mal ein bisschen hören? Was wünschen wir, wenn wir sagen, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr? Was stellen wir uns darunter vor? Hat jemand eine Idee? Was wünschen wir uns oder diesem? Gibt es da nicht das Recht und das Falsch? Nicht mich einfach wundern. Okay, wir können sorry. Gesundheit. Ich hätte fast können wetten, das ist auch so der Erste. Wir wünschen sicher mal Gesundheit. Wenn wir krank sind, ist es mega doof einfach. Stimmt. Ist blöd.
Keine grossen Probleme und Schwierigkeiten.
Keine grossen Probleme, keine Schwierigkeiten. Wie? Frieden. Gottes Segen, auch da, was ist das? Aber ja, was stellen wir uns da wieder drunter vor? Wann habe ich das Gefühl, ich sei gesagt? Wie?
Gutes Klingen.
Gutes Klingen, genau. Wir haben so unsere Vorstellungen, was wir wünschen, dass das Jahr gut wird. Oder was wir nicht wünschen. Und ja, mega gute Nachricht auch für euch. Und für uns, ich gehöre dazu. Wir haben letzten Sonntag die Jahreslosung gezogen für unsere Gemeinde. Und wisst ihr, was Gott uns wünscht für das Jahr? Dass sein Frieden in deinem Herz regiert. Dass er seine Krone aufrichtet über deinem Leben. Seine Krone vom Frieden. Er ist der Friedenfürst. Und was das bedeutet, wenn über deinem Leben sein Frieden steht, das ist gewaltig, dann kommt das Jahr gut. Vielleicht läuft nicht alles nach deinen Vorstellungen, aber wenn Gott mit dir Frieden schließt, und das hat er, und dir seinen Frieden anbietet, dann passiert etwas in deinem Leben. Vielleicht hast du Situationen, wo du drin stehst. Du fürchtest dich vielleicht vor dem Jahr. Es sind Sachen vielleicht, wo du denkst, ich weiss nicht, wie es rauskommt. Vielleicht lebst du in Beziehungen, in denen nicht so friedlich ist. Stell dir vor, Gott spricht seinen Frieden aus über deine Situation und sagt, ich bin bereit, Friedenskrone aufzurichten über deine Geschichte, über deine Familie, über deine Ehe, über deine Nachbarn, über alles, was zerschlagen ist. Ich bin bereit, dass wo du antrittst, sich Frieden breit macht, dass du ein Influencer vom Frieden wirst in deinem Umfeld. Ich bin bereit, dass dort, wo du wohnst, Ende Jahr ein anderes Klima herrscht. Ein Klima vom Frieden, ein Klima von der Annahme, von der Freude. Nicht alle gleichgeschaltet, aber eine Akzeptanz, eine Wertschätzung. Wir sind füreinander. Wir schauen zueinander. Vielleicht herrscht in deiner Schulklasse Unfrieden. Sprich und bete den Frieden Gottes über deine Klasse, über deine Schüler, über das Lehrpersonal. Sprich den Frieden Gottes aus. Und ich bin überzeugt, es wird sich etwas ändern. Das ist die Verheißung, die Gott uns als Gemeinde mit auf den Weg geht in dieses Jahr. Also das ist schon mal ein guter Start, oder? Also jetzt lese ich das mal vor. Das steht im Kolosser 3, Vers 15. Da müssen wir noch einschalten, glaube ich. Ist das jetzt? Also, das Kärtchen, das ich gezogen habe, das ist ja nur ein Ausschnitt daraus. Und da heisst es, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Da fehlt einiges. Das wird dann so heißen nach Luther. Und der Friede Christi, also nicht Gottes, sondern Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, also wir werden in einen Zusammenhang gestellt. Es ist ein Text an Gemeinde. Regiere in euren Herzen und seid dankbar. Es ist ja spannend, dass wir den letzten Gottesdienst ja auch wieder über den Vers gehabt haben, vor uns gezogen haben, über seid dankbar. Und dann ziehen wir jetzt wieder zum Starten. Gott hat manchmal einfach auch Humor irgendwo. In der Genfer Übersetzung der Neuen heißt das also so, der Frieden, der von Christus kommt, regiere in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Der Text ist ja eine Gemeinde geschrieben, an Kolosser, das ist im heutigen Türkei. Nicht der Paulus hat die Gemeinde gegründet, sondern der Epaphras. So, ja. Und der Paulus sitzt im Gefängnis. Nicht so eine friedliche Umgebung vermutlich. Aber er schreibt den Text an die Gemeinde zum Ermutigen. Der Text ist eingebettet in einen Zusammenhang. Und zwar ist das fast eine Strategie, wie wir können am Ball bleiben im Leben mit Jesus. Wie wir so nahe dran sind. Und da steht, das sind so in diesen Versen 12 bis 17. Ich ermutige euch, das daheim drum mal in diesem Zusammenhang zu lesen. Ich finde es sehr spannend. In diesem Zusammenhang kommt, nehmen die vergebende, barmherzige Haltung ein. Sind von der Liebe bestimmt. Und dann kommt eben, habt Frieden im Herzen. Der Frieden im Herzen soll euch regieren. Sind dankbar. Gottes Wort soll in eurem Herzen sein. Und ihr seid Vertreter von Jesus. Aber ja, das ist natürlich jetzt zu viel für heute. Wir nehmen einfach den Vers mit der Aussage, Frieden im Herz. Frieden soll dein Herz regieren. Wir machen zwei Teile. Der erste Teil schauen wir ein bisschen den Text an. Und im zweiten Teil habe ich Gott gefragt, was bedeutet das für uns als Gemeinde und für dich, für mich? Und ein bisschen habe ich schon etwas vorab genommen vorher. Also, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Da redet der Paulus vom Friede Christi. Auch die Griechen haben Frieden kennt, ist wichtig gewesen. Sie haben Friedensabkommen gehabt, damals schon. Und die Griechen haben sehr eine lebhafte Götterwelt gehabt. Für alles und für jedes haben sie einen Gott gehabt. So auch ein Gott, respektive eine Göttin, Tochter vom Zeus, die Irene, die für den Frieden gestanden ist. Die Friedensgöttin. Wenn jetzt also der Paulus nur schreiben und der Frieden regiert in euren Herzen, würden die Griechen also eine Verknüpfung machen mit ihrer Kultur, mit ihrer Philosophie, mit ihren Göttern. Und das war eines der grossen Probleme gewesen, nämlich damals bei den Kolossern, dass es ein Mischmasch gegeben hat von griechischem Denken, von diesen Göttern, vom Christentum, Judentum und so weiter. Und Paulus hat das Ziel, mit dem Brief Klarheit zu schaffen. Und jetzt macht der Paulus etwas Spannendes. Er nimmt den gleichen Begriff Eirene, das heisst Frieden vom Griechischen. Während ein Griech gerade seine Göttin gesehen hat, die sie sehr verehrt haben, und wir bis ins 19. Jahrhundert Darstellungen von ihr finden, verknüpft jetzt der Paulus den Begriff mit etwas. Er füllt ihn neu. Und mit dem schafft er Klarheit, aber auch Widerstand. Der Paulus redet jetzt nicht einfach vom Weltfrieden, von einem Frieden, der egal, wo er herkommt, sondern er redet von dem gezielten Frieden. Nicht von dem Frieden, den da die Leute kennen, die Griechen, sondern von dem Frieden, von dem Gott, der ihn gesandt hat, hier jetzt in das kleine Asien, nämlich das Evangelium zu verkünden. Es heisst auch nicht einfach Frieden Gottes, so wie sie aus dem Herzen übersetzt hat, sondern Frieden Christi. Damit zeigt er noch gerade den Juden, um was es geht. Nämlich, es geht um den Frieden, den nur Jesus Christus schlussendlich kann bringen in die Welt. Wenn wir also von dem Frieden reden, geht es nicht einfach um irgendeinen Frieden und hauptsächlich es herrscht irgendwie Frieden, sondern der Frieden hat einen Namen. Der Frieden ist eine Person. Der Frieden ist Jesus. Und währenddem jetzt wir vom Frieden reden, stellt der Paulus zuerst mal klar, Frieden ist nicht einfach etwas nur auf der Horizontalen unter uns Menschen, sondern Frieden ist zuerst mal etwas in der Vertikalen, etwas von oben nach unten. Wenn soll Frieden in dieser Welt herrschen, muss zuerst etwas anderes geklärt sein, nämlich die Beziehung vom Schöpfer zum Geschöpf. Und wie das geklärt werden kann, zeigt er in dem Begriff Christus, was so viel heisst ja wie Retter. Mit diesen zwei Sätzen zeigt also der Paulus den Griechen auf, wie kann man Frieden herstellen mit Gott und woher kommt er? Allein durch Christus, durch den Sohn Gottes. Und dahin hängen die Mordwaffen an der Wand. Das ist eigentlich extrem makaber, da das Kreuz. Aber das ist das Symbol von den Römern, wie sie die Leute gelüncht haben. Und jedes Mal, wenn wir da vorne schauen, erinnern wir uns daran. Der Preis, den der Frieden kostet, kann der Mensch nicht zahlen. Der Text sagt jetzt also nicht, schafft Frieden durch gute Werke, schafft Frieden durch Opfer bringen, schafft Frieden durch gute Vorsätze Anfangsjahr. Nein, er sagt, der echte Frieden ist zuerst mal ein Geschenk von oben nach unten. Da ist Gott selber der Handelnde geworden. Wir wissen es und ist auf die Welt gekommen. Und im Alten Testament finden wir bereits den Zusammenhang. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Und jetzt kommt es, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass nur der wirkliche Frieden auf dieser Welt passieren kann, wenn wir Menschen mit Gott Frieden geschlossen haben. Alles andere ist und bleibt eine Illusion. Und jedes Jahr können wir uns noch so viel Vorsätze nehmen, Friedensabkommen schließen. Wir können uns Mühe geben, das ist auch recht. Aber der Frieden, der echt, kommt von oben, ist eine persönliche Geschichte von Gott zu mir. Und dann geht sein Handeln. Es ist also wie von oben zu mir und es geht zum Nächsten. Und alles andere wird auf die Länge nicht klappen. Und das wissen wir ja. Die Menschheitsgeschichte ist ja schon ein paar tausend Jahre alt. Und jetzt kommt Jesus und nimmt das auf. Und er sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Nicht einfach wieder Frieden, sondern mein Frieden, sprich der geschenkte Frieden, der Gnadenfrieden, nicht der erkaufte, sondern der, wo Gott hergestellt hat durch sein Werk am Kreuz und wo mir jetzt als Geschenk anerboten wird. Und wenn ich mehr als Mensch kann entscheiden, mache ich Frieden mit Gott, nehme ich den an und bin ich bereit, dass das tiefe Auswirkungen hat in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Sein, in meine Beziehungen hinein. Und darum sagt da Jesus, wie ihn die Welt nicht kennt, nicht geben kann, das kann nur Gott, das kann nur Jesus. Und darum sind wir Kirche, das ist unsere Überzeugung. Der nächste Satzteil, der Friede Christi regiert in unseren Herzen. Ich finde das einen spannenden Satz. Das heisst, das ist jetzt nicht einfach ein reines, rationales Friedensabkommen von Gott zu uns Menschen, wo man irgendwo auf einem Papier finden kann. Wir sind recht gesprochen, das sind wir, aber das geht viel tiefer. Das ist nicht etwas, was einfach außerhalb von mir passiert. So wie wenn zwei Partner Frieden schließen, einfach damit es irgendwie lebbar ist. Da sagt Gott jetzt, nein, das ist viel mehr. Ich mache mich eins mit dem Mensch, weil nur so wird es richtige Frieden. Und er zieht ein in mein Herz. Er, der Friedenfürst, nimmt Wohnung im Meer und will jetzt anfangen, mein Leben zu regieren. Das heisst also nicht, das sind weiterhin einfach zwei Parteien, die irgendwo funktionieren müssen, sondern Gott macht das hier und sagt, und zusammen gehen wir vorwärts und hier daraus raus kann Frieden entstehen. Und das finde ich einfach gewaltig. Frieden passiert in meinem Herz. Zu dem ihr berufen seid. Das ist das Wort im Griechischen, Kaleo, rufen. Gott ruft dich in den Frieden nie. Er ruft. Ich glaube, er leidet genauso wie wir Menschen an dem Zustand, wenn Menschen allein durchs Leben gehen, wenn er sieht, wie wir in seinen abstrampeln, wenn er sieht, wie unser Herz zerrissen ist. Wenn wir Angst haben, er ruft. Und wir können antworten. Und das ist unsere Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass Gott ruft. Dass er will. Da ist eine ausgestreckte Hand von oben zu jedem Menschen auf dieser Welt. Egal wie schlimm, wie viele Verbrechen er begangen hat, Gott schließt Frieden, wenn wir wollen. Wir sind sogar berufen. Und das Wort berufen, ich finde ich sehr spannend, weil es zeigt etwas von unserer Bestimmung. Durch die Trennung ist etwas zutiefst innen kaputt gegangen in uns. Ich denke, das ist doch wie ein Fisch, der muss jetzt auf dem Land leben. Oder der Adler im Hühnerstall, der ist doch nicht glücklich. Der kann noch so einen ausgeschmückten Hühnerstall haben. Der Adler muss fliegen. Der Mensch wird erst aufblühen in dem Einsein mit Gott, der wird sie Frieden einkehren. Heisst aber nicht, dass wir immer nur noch Frieden haben. Das ist ja dann auch ein Prozess, zu dem kommen wir ja noch. Oder ja, könnte man auch jetzt. Der Frieden Christi regiert. Dass er da ist und dass er dann regiert, sind ja oft dann noch. Da ist ein Prozess drin. Der Text ist ja an Christen geschrieben, das ist ja spannend. Also auch wenn Jesus in der Einzug ist, heisst das noch nicht, dass er die Herrschaft über alles einnehmen kann. Das hat ja auch wieder mit mir zu tun, mit meiner Bereitschaft. Das sind Prozesse. In einem Leibe. Gott stellt uns also jetzt nicht nur einzeln in die Verbindung zu ihm, sondern er stellt uns jetzt zueinander. Wir gehören zusammen. Und das Kreuz hat ja auch noch den Balken, den horizontalen. Und der steht für mich, für das, fürs Miteinander. Für die Beziehung untereinander. Heute ist ja das sehr vielleicht auch um. Wird oft stark hinterfragt, für was braucht es noch Kirche? Es gibt viele Christen, die nicht mehr in eine Ortskirche gehen. Und es ist so, wir haben sehr viele Möglichkeiten heute. Auch gute Möglichkeiten. Wir können die besten Predigten hören, über Postcards die beste Musik anhören. Wir können irgendwie. Und gleich, Gott stellt uns auch im heutigen, im neuen Jahr in einen Zusammenhang und sagt, du bist ein Teil von anderen Menschen. Du brauchst einen Menschen mit Fleisch und Blut, nicht nur 1000 Bildschirme und irgendwie das schnellste Internet. Du brauchst Menschen, die mit dir den Weg gehen. Menschen, die dich tragen, Menschen, die du Verantwortung übernimmst. Du bist ein Teil. Und jetzt kommt hier ein starkes Bild. Du bist ein Teil vom Leib. Da kann ich auch nicht jetzt einfach sagen, ja, ich gehöre nicht mehr dazu, mir haut mich nicht ab. Ich gehe einen Einzelweg. Das ist sehr nah verbunden. Ich habe mich die Woche geschnitten beim Snowboard wachsen an der Kante. Und es tut ziemlich weh. Und ich merke, der ganze Körper macht etwas mit dem. Ich spüre manchmal den Puls in der ganzen Hand. Wegen so einem kleinen, blöden Schnittchen. Der ganze Körper reagiert auf das und setzt jetzt alles drauf, dass das wieder gesund wird. Und zwar möglichst schnell. Weil der Körper will Frieden mit sich. Und wenn der Körper im Streit ist miteinander, werden wir krank. Und ja, sterben zum Teil daran schlussendlich. Oder wenn der Körper anfängt, etwas abzustoßen. Der Körper muss Frieden haben, damit er funktioniert. Und wir sind einander zur Seite gestellt, um miteinander den Weg zu gehen, im Frieden, füreinander, miteinander, einander tragen. Ja, auch das steckt in dem Text. Jetzt haben wir überlegt, ja, was will Gott wirklich für uns sagen, persönlich, was können wir daraus nehmen? Ich habe drei Punkte rausgenommen. Ich muss ein bisschen Gas geben. Wir haben ein klares Profil und setzen uns mutig für das Evangelium ein. Da nehme ich daraus, wie der Paulus, der nicht einfach vom Frieden redet, sondern sagt, hey, nein, es geht nicht einfach, wir sind nicht einfach eine Wohlfahrtsgesellschaft, wir sind einfach nicht ein sozialer Verein, wir sind ein Kirche. Wir haben eine klare Botschaft, ein klares Evangelium. Und wo wir eine Meinung haben, gibt es auch eine Gegenmeinung und das darf so sein. Und ich glaube, es wird in Zukunft auch so sein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man das Christentum sehr hinterfragt. Auch unsere Botschaft, wo man vielleicht von intolerant redet oder von fundamental, was ja nicht unbedingt, also ist ja gut, dass man das Fundament an sich. Aber die Gefahr ist ja, wir werden so noch immer angedrängt. Das passt uns nicht. Und die Gefahr, dass man sich gleich schaltet, dass man gleich redet, dass man auch so eine Meinung einnimmt, damit man nicht aneignet als Kirche, dass man innen ist. Das kann es nicht sein. Wir wollen eine Kirche sein, wo der Inhalt, die Botschaft, zeitgemäß auf eine gute Art immer wieder den Menschen bringen kann. Zugang schaffen zu Gott. Aber wir halten am Inhalt fest, am Evangelium, wo nicht nur Freunde schafft. Aber wenn wir das nicht machen, für was braucht es uns denn? Wir haben den Text in Matthäus, da sagt Jesus, ihr seid Salz von der Erde. Ja, und wenn Salz nicht mehr salzt, was machen wir denn damit? Wir sollen Salz sein, das hat eine Wirkung. Wir können einen Gegenpunkt setzen. Wir dürfen manchmal auch anecken. Unsere Meinung muss nicht immer in und cool sein. Wir haben eine Überzeugung von Gott, sein Evangelium, und für das stehen wir alle. Ist die Zeit um, oder Gott noch einen? Ah ja, gut. Kannst du noch einen zurücknehmen? Kannst du einmal zurück? Ja. Gut. Wir helfen einander und den Mitmenschen, Frieden mit Gott zu schließen und dort drin zu leben. Da wollen wir als Kirche. Ich erinnere mich an einen Mann. Seine Frau war treu, überzeugte Christin. Und als ich nicht mehr in die Gemeinde kam, bin ich sie auch besuchen, manchmal aus der Bibel gelesen. Und wenn er es irgendwie immer konnte, hat er geschaut, dass er dann nicht rum war. Oder vielleicht sogar das Zimmer verloren hat. Das ist gut gegangen, bis er, glaube ich, 92 wurde. Auf dem Bett gelegen und den Tod ins Auge geschaut hat. Er hat zwei Nächte lang fast durchgeschrauen, bis er gerufen hat, kann er ja nicht kommen. Nicht, weil ich so ein Superman bin, aber er hat gemerkt, ich muss Frieden haben mit Gott, sonst kann ich nicht von dieser Welt. Oder ich will nicht dort hin, wo ich hinkomme, ohne Frieden mit Gott. Und so ein Erlebnis nach 92 Jahren, ein Mann kapituliert vor Gott, und endlich Frieden findet, das sind Momente, die vergiss ich nicht mehr. Und für das sind wir Kirche, den Menschen helfen, füreinander einstehen, Frieden Gottes zu finden. Ich habe es vorhin gesagt, es ist auch ein Prozess. Als Christen merkt man vielleicht manchmal, das ist nicht immer nur so der Frieden in uns. Manchmal sind wir vielleicht in Handlungen, in Situationen, wir sind unruhig. Wir wollen tun und helfen, einander zum Frieden mit Gott zu finden. Früher habe ich das jemanden gehört vor einer Entscheidung, dass man mich gefragt hat oder einander. Da hat man oft gefragt, hast du den Frieden Gottes über diese Entscheidung? Und ich finde das ganz einen spannenden Satz. Wie wäre es, wenn wir in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr... Ui, sorry. Ja. Überlegte bei Entscheidungen, schafft das mir Frieden im Herz oder eine Unruhe, einen Unfrieden? Vielleicht gibt es Sachen, Beziehungen oder Geschichten, die ich lebe, in Sünde oder so, wo ich merke, eigentlich stört es mich Frieden mit Gott. Haben wir den Mut, Sachen loszulassen, im Frieden zu lieben, dass der Frieden Gottes einkehrt und seine Herrschaft aufrichten kann? Wir fördern einander in einer Kultur vom Frieden. Das soll ein Ort sein, wo Gottes Frieden herrscht. Das heisst nicht, wir machen Kirnwäsche, dass keiner mehr eine andere Meinung hat. Nein. Wir respektieren einander. Wir ehren einander. Wir tun einander wertschätzen. Wir dürfen andere Meinungen haben. Und ja, es kann Konflikte geben. Auf einem Weg sind die ja normal. Und ich denke jetzt mal mit unserer Baugeschichte, mit dem grossen Vorhaben, ja, da gibt es dann sicher noch die eine oder andere Diskussion. Ganz entscheidend ist ja, wie wir in Konflikten umgehen. Und mir gefällt der uralte Mino-Vorsatz, wir unterstellen einander das Gute. Das geht doch schon mal von dem aus, wir suchen Frieden in dem Sinn. Wir können eine andere Meinung haben, aber wir suchen den Frieden. Der Paulus sagt, jaget im Frieden nachher, so Fans an euch leid. Was heisst das für mich als Vater? In Situationen in der Familie, dass ich vorausgehe, dass ich sage, ich bin der Erste, der den ersten Schritt tut. Ich bin der Erste, der Frieden wiederherstellen in meiner Familie. Ich überwinde meinen Stolz und ich gehe zu den Kindern, zu der Frau und bitte um Vergebung. Ich warte nicht, bis sie kommen. Ich will auch nicht Gras darüber wachsen, in der Hoffnung, wir werden es vergessen. Wir vergessen nicht, einmal das nicht oft. Ich will vorausgehen, bei meinen Mitarbeitenden, in meinen Teams und zu meinen Fehlern stehen. Nicht sagen, es ist immer vielleicht nur der Frieden, vielleicht auch, sondern gerade auch wenn einmal ein Konflikt ist, anzustehen, zum eigenen Fehler stehen, Versöhnung anzustreben. Okay, mach. Kirche ist nicht nur etwas, das hier innen stattfindet. Nachher, nach dem Apéro, gehen wir wieder raus. Wie ich angefangen habe. Du gehst wieder in dein Umfeld. Du bist ein Gesandte. Du bist ein Friedensstifter in deinem Umfeld. Gang als das. Bet für das. Stand am Morgen auf und bet, dass du Frieden bringen kannst. Dort, wo du auftrittst, dass das Klima verändert. Dass wir Friedensträger werden. In meiner Ehe, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, in meinem Altersheim, im Spital, egal wo du bist, dass von dir aus ein Frieden geht. Und ich bin überzeugt, das verändert. Und wie gesagt, das ist nicht ein Vorsatz, einfach, sondern es ist ein Gebet und Gottes Verheißung an dich für das Jahr, also nicht nur für das Jahr, aber ganz gezielt für uns als Kirche, geht in diesem Frieden richtet die Herrschaft aus. Der Tim, er ist auch gegangen, weit weg. Hast du mal vorgekommen? Schön, bist du da. Als Friedensbotschafter, Tim, muss man noch das Mic haben. Haben wir dort hin. Vor einem Jahr, oder wann bist du? Bist du schon ein Jahr weg? Kannst du reden, glaube ich.
Gott, ja. Ja, vor 8 Monaten.
Vor 8 Monaten ja. Bist du weg. Etwas hat dich bewegt. Die Schweiz verloren auf Australien. Und was hast du jetzt so gemacht in diesem Jahr so kurz?
Sind schon heute zusammen. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin auf Australien gegangen, genau. Habe mit Jugend mit einer Mission geschafft für jetzt 8 Monate. Jugend mit einer Mission ist eine Missionsorganisation, die international arbeitet. Das hat, jetzt wo ich bin, in Perth, das ist die Westküste, dort wo nicht brennt sind momentan, ist, ja, jetzt eine Base. YWAM Youth with a Mission, Jugend mit einer Mission, ist eine internationale Organisation, die über 1000 Bases jetzt schon hat auf der Welt. Ist riesig. Die Base, wo ich jetzt bin, ist etwa, hat etwa 500 Vollzeitbeschäftigte und etwa 200 Schüler alle 3 Monate, die neu reinkommen. Und ich habe mitgeschafft in einem Arbeitsbereich, der heisst Every Tongue, das heisst übersetzt, heisst da jede Zunge. Und es ist Bibelübersetzung. Das habe ich für 2 Monate gemacht, als ich im April gegangen bin. Es geht in dem Ministry, in dem Arbeitsbereich geht es darum, es ist ein Team von 16 Leuten, die neue Strategien sucht, wie man die Geschichte von Jesus kann, mit der heutigen Zeit und an Kulturen anpasst, erzählen. Ich habe gelernt, dass die Missionsarbeit verändert sich, dass es immer weniger Langzeitmissionare gibt und immer mehr Kurzzeitmissionare. Und auch in der Bibelübersetzung verändert sich sehr viel, weil man nicht mehr will, einfach die englische Bibel bringen und dann in der Lesung und Schreiben lehrt, sondern weil man es will. So viele Menschen, etwa 3 Milliarden Menschen, lernen nicht über das Lesen, sondern über das Gehör. Also sucht man jetzt neue Strategien, wie man kann Bibelgeschichte, Geschichte von Jesus erzählen, in ihrer Kultur anpasst, nicht verändert. Und Verstehung und Tod von Jesus ist alles, und Auffahrung in den Himmel ist immer dabei. Es ist nicht Veränderung, es ist einfach eine Anpassung, sodass die Leute es besser verstehen können. Und da habe ich die ersten 2,5 Monate gemacht und habe mich nachher gefühlt, um eine Jüngerschaftsschule mitzuleiten. Das waren jetzt die letzten 6 Monate, gewesen, habe ich eine Sport-Jüngerschaftsschule mitgeleitet, wo wir 12 Schüler hatten von verschiedensten Nationen, von Europa, von Amerika, von Australien, von Asien. Und es ging alles darum, gegangen, du hast 3 Monate mit ihnen eine Phase, wo wir jede Woche haben wir ein Thema von der Bibel, zum Beispiel Vaterherz von Gott oder die Herrschaft von Gott oder Natur und Charakter von Gott. Und dann hast du das 12 Wochen lang, hast da, und dann nach 12 Wochen gehst du mit deinen Schülern, nimmst ein Team ins Ausland. Wir sind auf Malawi in Afrika. Ich sehe ein bisschen Fotos, die sind einfach durchgemischt, irgendetwas. Aber grundsätzlich sind wir in Malawi und dann in Nepal für 4 Wochen und in Malawi für 8 Wochen. Und das habe ich gemacht für die letzten 8 Monate.
Tim, was motiviert dich so, ich sage jetzt, die besten Jahre von deinem Leben, statt vielleicht in eine andere Ausbildung so? Also ja, vom Alter. Die besten kommen ja immer vorzu. Ja, zu investieren für das, zu sagen, hey, ich mache das und du hast die Komfortzone verloren. Was motiviert dich?
Ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, vor etwa 2 Jahren habe ich mal einen Bibelvers gelesen im Richter, wo es heisst, dass eine ganze Generation aufgewachsen ist, ohne von Jesus, nicht von Jesus, weil es der, man hat ja noch nicht gelebt, aber wo nicht gewusst hat, wer Gott ist. Und eine ganze Generation ist aufgewachsen, ohne das Wissen von Gott. Und ich glaube, ich weiß nicht, das ist für mich voll in mein Herz. Also, wir sind eigentlich immer eine Generation davon weg, dass die Menschen nicht mehr von Jesus gehen. Und wir haben die Aufgabe, zu erzählen und Geschichte weiterzugeben. Und ich glaube, da ist mir mega rein. Ich habe immer gewusst, dass ich sehr gerne mit jungen Leuten unterwegs bin. Und ich finde eben, du hast vorhin gesagt, ja, eben, einmal ist das Evangelium nicht mehr so cool. Aber ich glaube, eben, es ist genau das Coolste. Ich glaube, es ist die wichtigste Nachricht und es hat mein Leben verändert. Das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Ich wäre nicht da heute ohne Jesus und ich habe mein Leben geredet, mache mein Leben besser und ich wünsche das natürlich jedem auch in meinem Umfeld. Und darum erzähle ich gerne die Geschichte von Jesus. Sie ist nicht veraltet, sie ist nicht irgendwie outdated, sie ist aktuell und es ist die wichtigste Nachricht, die man hat, die man geben kann und die schönste auch. Und ich glaube, da hat mich einfach immer angetrieben, das zu machen. Gerade für die jungen Leute, in der Jüngerschaftsschule hast du junge Leute, viele junge Leute, die kommen und es ist wichtig, dass junge Leute die Geschichte von Jesus weitergeben, weil die jungen Leute müssen auch ein Fire sein für Jesus. Es ist wichtig und es ist cool. Und darum war das ist meine Motivation, auch gewesen, zum Gehen.
Gibt es 1, 2 kurze Erlebnisse, die du gemacht hast mit Gott und mit Menschen? So,
ja. Ja, ich glaube, zum Beispiel mit deine Predigt war mir gut. Ich habe mega viel aufgeschrieben. ich glaube, was du gesagt hast, gerade am Anfang, das stimmt mega. Es fängt alles an mit Gebet. Mit Beten für Leute. Und wir denken, ein Gebet macht nicht so einen grossen Unterschied. Aber ich glaube, es ist der Anfang von allem, wo nachher Gott dann auch macht. Und ich glaube, wir haben zum Beispiel eine Geschichte von Nepal. Sind wir am Morgen unterrichten in der Schule. Und in der Schule, weil sie so Gesetze haben, darfst du nicht von Jesus erzählen. Aber Wir haben dann, auch wenn die Lehrer raus sind, dann trotzdem auch von Jesus erzählt. Wir haben einfach geschaut, zu, immer zum Übersetzer geschaut, Übersetzer den Daumen gegeben und wir, okay, dann haben wir gewechselt von Mathe zu einer Bibelgeschichte. Aber wir haben dann oft haben wir sie dann am Nachmittag die Schüler eingeladen, um Fußball zu spielen, weil sie frei hatten, mit ihnen Fußball gespielt und dann mit ihnen erzählt. Aber ich glaube, einen Tag sind wir mal, am Morgen habe ich mit einer meiner Studentinnen haben wir einfach gebetet und Gott gefragt, okay, wann wollen wir heute unterrichten? Und wir haben 15, 16-Jährige gehabt. Etwa 12 Schüler. Und wir haben auch das Gefühl, dass Gott sagt zu uns, redet über Angst und wie die Bibel Angst oder wie perfekte Liebe von Gott Angst vertreibt. Und wir okay, sind wir gegangen, haben angefangen zu reden. Der Lehrer ist raus. Wir sind haben gerade angefangen mit dem Teaching, das wir wirklich vorbereitet haben. Und wir haben über alles so ein bisschen geredet, so ein bisschen Angst. Wir haben angefangen mit der Angst vor dem Tod, aber nachher auch all die Angst, die wir alle haben, spielt keine Rolle, wie du in der Kultur aufwachst. Alle haben Angst vor einem Fehler machen, alle haben Angst vor einem Leiden sein. Wir haben all die Ängste ein bisschen genommen und dann ihnen aufgezeigt, was die Bibel sagt über die Ängste. Dass, zum Beispiel, wenn du Angst hast, eine Leiden zu sein, du musst die Wahrheit nehmen von Jesus, dass er immer mit dir ist. Und dann kannst du das so ersetzen, die Lüge, die du glaubst, dass du alleine bist. Und wir haben das unterrichtet und während wir am Unterrichten sind, plötzlich mein Übersetzer zupft mich da so am Arm und schaue über und ich sehe einfach, einen von etwa 5 oder 6 von den Mädchen von anfangen zu brüllen. Und ich so, wow, krass. cool, Jesus ist da, Heilige Geist ist am Wirken. Völlig angefangen zu brüllen und das sind Buddhisten. Die haben noch nie von Jesus gehört, wo wir das erste Mal gefragt haben, wisst ihr, wer Jesus ist, die alle. Da haben wir angefangen, ein bisschen zu erzählen. Und ich glaube, da haben sie angefangen, wir haben weitergelehrt. Und am Schluss haben wir dann noch gefragt, ja, haben da irgendwelche Fragen? Und dann steht eine von den Mädchen steht auf und sagt, wie können wir die Bibel lesen? Und wir haben so SD-Cards dabei gehabt, wo man in die Handy hinein tun kann. Wo sie in ihrer Sprache haben sie das Evangelium als Audiobibel, wo sie können hören können. Oft können sie dann ihre Eltern nicht lesen, das heisst, sie können es hören, aber und sie haben einen Jesus-Film in ihrer Muttersprache, wo sie können schauen können. Und wir haben die auf den SD-Cards und sie haben gefragt, ob wir die können, wie kann man die Bibel lesen. Und ich, oh nein, habe ich nicht dabei gehabt, bin alles den Hügel da abgerannt, habe ich geholt, bin da raufgerannt, wir haben dann 6 Schüler, 7 Schüler haben wir können SD-Cards verteilen. Und das ist das erste Mal, wo die jetzt das Wort von Gott hören können. Und ich glaube, da hat mich einfach mega berührt. Mhm. Ich glaube, Gott, es hat alles im Gebet angefangen, Gott fragen, wie soll man den Tag gestalten. Und am Schluss hat er auch, weißt du, er ist dann auch dort, wenn er dir sagt, geh unterrichten, kommt er mit dir und er zeigt sich dann auch. Und da hat mich mega ermutigt.
Wie geht es weiter? Gehst du nochmal zurück? Oder bleibst du da?
Am nächsten Samstag fliege ich zurück auf Australien. Ich habe noch etwa 1,5 Jahre von meiner Verpflichtung. Und gehe zurück ins Bibelübersetzungsprogramm, wo ich wieder dort gehe mitarbeiten für eine Zeit. Mit Aussicht, vielleicht nochmal eine Jüngerschaftsschule mitzuleiten.
Ja. Hey, merci, das bewegt mich. Können wir mit dir für dich beten? Ja. Dich segnen? Stehen wir auf dazu? Hey Jesus, ja, das ist wirklich mega cool, wie so ein junger Mensch so voll Feuer ist für dich und sein Leben einfach auf die Karte setzt und du deinen Frieden hier im aufrichtest und er Friedensträger wird. Ich danke dir, Jesus, dass du ihn so brauchst in Australien und die mir sagen dir jetzt einfach, dass du wieder mit neuer Kraft und Motivation darfst zurückgehen und dass du kannst zum Segen gesetzt werden, so für viele Menschen dort und ja, dass du ein waches Ohr hast, dass der Geist Gottes wirklich weiter kann, so zu dir reden, dass du ein gehorsames Herz hast, das kannst du tun und du einfach siehst, wie Gott und sein Geist wirkt. Du bist gesegnet und beschützt. Amen. Ja, ich lade euch ein, dürft ihr bleiben stehen. Wir wollen Gott anbeten. Mit Liedern. Wenn du willst, gesegnet werden, hinten hat es ein Team, das mit dir betet. Lass mit dir beten, du kannst abladen, du kannst empfangen. Wir singen nicht einfach Lieder, wir beten Gott an. Und das ist eine persönliche Sache zwischen dir und ihm, aber in der Gemeinschaft.